GT Radio Querbeet. Mark Heidrich, Cloud City. Zum Inhalt. Kleine alltägliche Lebensgeschichten werden in Mark Heidrichs Erzählungen zu Welten aus Geheimnis und Bedrohung. Seine Figuren haben glatte, unberührte Oberflächen. Sie sind Menschen von heute, modern, mitten im Leben. Heidrich schickt sie auf Reisen. Zum Bruder nach Kanada, in den Urlaub nach Ibiza, zu einem Spieleabend. Doch was macht das Leben mit ihnen? Wer sind diese Leute? Wo sie sprechen könnten, schweigen sie zumeist. Jede Person verharrt scheinbar unbeweglich, unbewegt. Was sich darunter abspielt, deutet Heidrich bewusst nicht einmal an. Doch der Leser weiß, es könnte ein Vulkan sein, ein Leviathan aus Sehnsüchten und Ängsten. Die Leerstellen, die er mit dieser lakonischen Schreibweise offen lässt, füllen sich mit unseren eigenen Fantasien. Wer sind wir? Sind wir so? Mark Heidrich, Cloud City. Er trinkt den Wein wie Wasser, denke ich. Unseren Wein, verständlich. Um einen brauchbaren Bordeaux oder Riesling ist es in Kanada schlecht bestellt. Die Bürger von Kingston, Ontario, kaufen ihren Alkohol in sogenannten Liquor Stores, klammheimlich, hochpreisig. Mein Bruder legt den Kopf zurück und schüttet auch den letzten Rest aus der Flasche in sich hinein. Weißburgunder, Spätlese, diesmal aus Edenkruben, Weingut Kloster Heilsbruck. Unser Geschenk an ihn und seine Frau, Cathy, die Familie Smallbeck, ganze 8 Flaschen, Jahrgang 2001. Bouquet Melone und Pfirsich, so das Etikett, treffend. Vorzüglich mundet der Wein, fruchtig. Ich nippe, ich trinke, betrachte den Hinterkopf meines Bruders. Das wirre Haar, fast schwarz, nicht wirklich schwarz, brünett, gerade noch, Schütter, hier und da. »Was machst du da überhaupt?«, frage ich. »Wart mal«, murmelt Frank. Er beugt sich weiter nach vorn, versperrt mir so noch mehr die Sicht. Auf dem rechten der beiden Monitore läuft ein Spiel auf CBC, Baseball, Major League, die Chicago White Sox gegen die legendären Toronto Blue Jays. Das Lieblingsteam meines Bruders, ja, jedes Kanadiers, liegt hinten. Seit 2005 sind sie das einzig verbleibende kanadische Team in den Major Leagues. Trotzdem muss ich zugeben, dass mich Baseball nicht interessiert. Auf dem zweiten Monitor daneben flackert schon seit geraumer Zeit die Webseite von eBay Kanada. Mein Bruder ist wohl dabei, irgendetwas zu ersteigern. Doch ich kann nicht erkennen, was. Er klebt förmlich am Bildschirm. Ich öffne die zweite Flasche Wein, nehme unsere Gläser, schenke nach. »So«, murmelt Frank. »How do you like that, motherfucker?« Ich sehe meinen Bruder samt seiner Familie, Cathy und den Kindern Andrew und Faye, exakt einmal im Jahr, Ende August, Anfang September. Mein Bruder lebt seit gut 10 Jahren in Kanada. Bis vor kurzem hatte er in einer Firma für Lasertechnik gearbeitet, Laser für medizinische Zwecke, bis vor kurzem. Ein paar Tage bevor Simone und ich unsere Reise nach Kanada antraten, gestand er mir nachts via Skype im Vertrauen, dass er bis auf Weiteres arbeitslos sei. Ich erinnere mich, dass ich damals nichts sagte, nichts dazu bemerkte, aber ich erinnere mich noch genau an seinen Blick. Er sah mich an, müde, und wartete vor seinem Bildschirm auf der anderen Seite der Welt auf eine Reaktion von mir. Aber ich sagte nichts. Ich wusste nicht, was. Und dann fragte er, wann Simone und ich in Toronto ankommen würden und dass er sich sehr auf uns freue. Ich trinke meinen Wein. Ich rolle die Flüssigkeit im Munde hin und her. Jedes Jahr bringen wir Frank Wein aus der Heimat, aus der Umgebung Landaus von der Deutschen Weinstraße mit. Dazu das Übliche, 1 Dutzend Tafeln Schokolade, Milka, Lindt, Toblerone und Gummibärchen. Alles Leckereien, die in Kanada nicht zu bekommen sind. »Was denn jetzt, Arschloch?« murmelt mein Bruder und starrt auf den Bildschirm. Er greift sich sein Glas und nimmt einen großen Schluck. Schon unglaublich, denke ich. Heute Morgen standen wir noch gemeinsam in unserem kleinen Badezimmer in Deutschland, Simone und ich. Und kurze Zeit später saßen wir schon im Shuttlebus Richtung Frankfurt Airport. Ziel Terminal 1, Flugsteig C, Ebene 2, Air Canada. Und nach 2 Stunden hockten wir im Flieger. Auf einer Höhe mit steingrauen, unheilvollen Wolkenbänken tranken Sekt, aßen Schnitzel mit Kroketten und schauten den Animationsfilm Ratatouille. Und nach 8 Stunden über dem gewaltigen Atlantik Landung in Toronto, Pearson International Airport. Und dort in der Empfangshalle direkt in die dürren, blassen, sommersprossigen Arme der Frau meines Bruders, Kathy. Ohne Frank, wie jedes Mal. Und nach weiteren 2 Stunden Fahrt über den Ontario Highway 401 schließlich Kingston, Stadtteil Lakeside, Camberley Street 148. Ein Holzhaus, geweißt wie fast alle Häuser hier im Viertel, mehr oder weniger abbezahlt. Nichts, murmelt Frank. Ich schaue ihn an, noch immer verdeckt er den Bildschirm. Tja, grummelt er. Er atmet laut. Okay, ruft er aus. Er trinkt. Ich nehme auch einen Schluck. Es ist seit 10 Jahren immer das Gleiche, denke ich. Wir sind da, in seinem Haus angekommen. Und Frank hält sich wie immer zurückgezogen, in seinem Arbeitszimmer vor seinen Computern auf, in seinem Keller, seinem Reich, ein paar Meter unter der Erde. Wir betreten das Haus durch den Seiteneingang. Kathy geht immer voran. Sie schwenkt Franks Konstruktion beiseite, einen aus Holzleisten gezimmerten, mit einem Fliegennetz bespannten rechteckigen Rahmen und hält uns die Tür auf. Mit unseren Koffern in der Hand treten wir an ihr vorbei ins Haus. Von der kleinen Diele aus geht es geradewegs in die Küche. Rechter Hand gelangt man in den Keller, links in das Gästezimmer. Simone und ich legen unser Gepäck ab und gehen sogleich in den Keller. Unten angekommen steht man in Franks Werkstatt, dem größten Raum des Souterrains. Das Zimmer ist durch eine große grüne Bauplane noch einmal unterteilt. Unter der Treppe steht die alte mächtige Drehbank. An den Wänden hängt Werkzeug in meterlangen Reihen akkurat aufgehängt. Ich hole Tiefluft, rieche. Holz, Leim, Plastik. Eine ebenfalls von Frank geschreinerte Schiebetür öffnend, gelangt man rechter Hand schließlich in einen weiteren Arbeitsraum. Links davon wohnt der kleine Andrew. Frank sitzt wie immer vor seinem PC mit den 2 Monitoren. Als er uns bemerkt, steht er auf und lächelt, umarmt uns. Wir alle lächeln. Dann gehen wir wieder nach oben, gemeinsam. Kathy macht das Essen, das sie am Mittag vorbereitet hat, noch einmal im Ofen warm. Sie ist keine Meisterköchin. Es gibt, was es zur Feier unserer Ankunft immer gibt. Hackbraten mit Soße, dazu Kartoffelpüree. Doch zuvor öffne ich den Koffer mit den Geschenken. Feierlich überreichen wir Frank den Wein und seiner Familie die Süßigkeiten. Wir öffnen die erste Flasche, prosten uns zu und gehen zum Essen über. Wir erzählen uns Geschichten, lachen. Für die Kinder gibt es an diesem Abend ausnahmsweise Limonade, Rotbier und Mountain Dew. Nach dem Essen bilden sich die berühmten 2 Gruppen. Die Frauen lassen sich, auf Englisch, auf Deutsch schwatzend, auf der Couch im Wohnzimmer nieder. Frank und ich ziehen uns wieder in den Keller zurück. Wir trinken Wein, eine Flasche nach der anderen. Wir hören Platten, alten Kram, Rush, Tom Petty, Pink Floyd. Mein Bruder meint dann jedes Mal, dass der Wein das wäre, worüber er sich bei unserem Besuch am meisten freut. Und grinst. Ich lächle. Ich weiß, wie er das meint. Ich schaue auf die Uhr über Franks Schreibtisch. Es ist 1:45. Ich trinke mein Glas leer. Geht doch, murmelt Frank. Er tippt etwas in die Tastatur seines PCs. Soll ich noch eine aufmachen? Frage ich. Frank zögert. Er wartet. Er murmelt so etwas wie einen Countdown. Nach ein paar Sekunden schnauft er laut, dann verschränkt er die Arme hinter seinem Kopf und lehnt sich zurück. Endlich habe ich freie Sicht auf den linken Monitor. Auf dem Bildschirm prangt ein himmelblauer Lego-Kasten. Daneben die Artikelnummer. Der Name: Lego Star Wars Cloud City. Darunter der Preis: 208 kanadische Dollar. Das ist nicht dein Ernst, sage ich. Für einen Moment vergesse ich sogar den Alkohol, das Öffnen der dritten Flasche. Oh Mann, murmelt Frank. Wird das ein Geschenk? Frage ich. Ach, murmelt er und winkt ab. Ich trinke.
Hör mal,
meint Frank.
Sag's bitte nicht, Kathy. Auch nicht Simone. Am besten sagst du niemandem was, auch nicht den Kids.
Er schaut mich an, ernst. Ja, geht klar, sage ich. Soll ich noch eine Flasche aufmachen? Frage ich.
Was? Ja, klar,
murmelt Frank. Ich gehe zu der Ablage rechts neben Franks Schreibtisch. Ich greife mir eine der restlichen Flaschen, die auf dem alten riesigen Kopierer stehen. Ich nehme den Korkenzieher, öffne die Flasche und schenke uns beiden nach. Mit den Gläsern in der Hand gehe ich zum Schreibtisch zurück. Na dann, Glückwunsch, sage ich. Frank nimmt sein Glas, hebt es in die Höhe und sieht mich an, schweigend. Wir trinken. Auf dem rechten Monitor gehen die White Sox nun endgültig in Führung und es sieht nicht danach aus, als könnten die Blue Jays den Vorsprung noch aufholen. Es ist früh, kurz nach 7:30 am nächsten Morgen. Simone ist schon, wie Kathy auch, seit einer Stunde auf den Beinen. Noch müde, verkatert hocke ich am Esstisch, einen Kaffee vor mir, Franks berühmten Kaffee. Wasser und Instantpulver, beides in der Mikrowelle heiß gemacht. Der schale bittere Geschmack ist mit meinem Bruder, seinem Haus und unserem alljährlichen Besuch verbunden. Ab und an knabbere ich an meinem Toast, dünn bestrichen mit Marmelade. Simone trinkt Kakao und isst einen von Kathys Pfannkuchen mit Ahornsirup. Frank sitzt uns gegenüber, auch er über seine Tasse gebeugt, ebenfalls noch nicht ansprechbar. Der Wein gestern, satte 5 Flaschen. Kathy steht in der Küche. Sie bereitet Sandwiches zu. Im Wohnzimmer nebenan läuft der Fernseher. Andrew und Faye sitzen davor und bewältigen ihr tägliches Pensum. Die Ninja Turtles, Inspector Gadget, Pee-wee's Playhouse. An meinem Kaffee nippend bin ich dabei, eine passende Notlüge für den heutigen Tag zu erfinden. Von Frank weiß ich, dass er das gestern ersteigerte Lego-Set von einem Typ am anderen Ende der Stadt abholen will. Natürlich muss ich darüber absolutes Stillschweigen bewahren. Simone spielt wieder einmal mit dem Gedanken, eine Tagesfahrt zu den Niagara-Fällen zu unternehmen. Nur, dass wir bereits 5-mal dort waren, sage ich immer. Doch Simone meint dann nur, dass die meisten Menschen die wunderbaren Wasserfälle in ihrem ganzen Leben nie zu Gesicht bekämen, was mich wieder jedes Mal ausbremst. Zudem hat Simone vor, heute Abend für uns alle zu kochen. Dem Himmel sei Dank. Rumpsteaks mit Fritten. Dazu Salat. Also, grummle ich. Ich schlage vor, ich fahre mit Frank in die Stadt. Er lässt mich da irgendwo raus und ich besorge die Sachen für heute Abend.
Gut,
meint Simone. Ich nehme dich auch wieder mit zurück, murmelt Frank. Klar, sage ich. Frank starrt auf den Geschirrschrank hinter uns. Kathy kommt mit einer Tupperbox voller Sandwiches aus der Küche an den Tisch und stellt sie vor Frank hin.
Here you go,
murmelt Kathy. Frank betrachtet die Box. Ich trinke noch einmal an meinem Kaffee und stehe auf. Ich mache mich schon mal fertig, sage ich und gehe ins Gästezimmer, nach nebenan. Der kanadische Herbst ist ein anderer, denke ich, auf unserer Fahrt durch das Viertel. Der Herbst in Ontario, in Kingston, ist ein unnachahmliches Durcheinander, ein wüstes, beinahe sinnloses Spiel schmutziger Farben und toten Laubs, unentwegt raschelnd, schwirrend. An jeder Ecke türmen sich die Blätter zu Halden. Hier gibt es so viel Laub wie sonst nirgendwo auf der Welt, denke ich manchmal. Auch Wind überall um jedes Haus, in jeder Ecke stöbernd. Mehr Wind als sonst wo. Und auch ein anderer Wind als unserer, denke ich dann, und ob das überhaupt möglich ist. Der Wind innerhalb der Stadt, in den Parks und an den Ufern des großen Sees,
brausend, brausend. Auch alle Distanzen, größer, weiter, was wohl an den Entfernungen liegt, an den längeren Strecken, die hier nach überall hin zurückgelegt werden müssen, wo jeder Aufbruch und somit jedes Gehen ernst genommen werden muss. Und erst während des Spaziergangs wird einem bewusst, dass eine größere Distanz zurückzulegen ist, strapaziöser als zu Anfang gedacht. Auch wenn das Ziel, ein Store, ein Park, eine Bank irgendwo nahe scheint, scheinbar. Und gegen Ende dann, angekommen die Erkenntnis, dass man eine weitere Strecke zurückgelegt hat, als man es zu Hause, daheim bei uns, vielleicht je getan hätte. Wir verlassen Lakeside und biegen von der Front Road ab auf eine der Hauptstraßen nach Norden, die Days Road, Richtung Innenstadt. Die Fahrt in Franks rotem, verbeulten Toyota, Baujahr 92, ist immer wieder gleich. Gleich lebenswert, vertraut. Im Vorbeifahren erscheinen mir die Straßen, die Wohnhäuser, die Gebäude, die Blocks, die Parks und Plätze, wie alte Bekannte. Anders als daheim bei uns. Frank fährt gemächlich wie immer. Er raucht. Er hat das Fenster auf seiner Seite ein wenig heruntergekurbelt. Wir schweigen. Nach ein paar Meilen erscheinen die ersten Stores, Tankstellen, Werkstätten zu beiden Seiten der Straße. Und Restaurants, Fastfood-Läden, Caesars Pizza Palace, Burger King, Wendy's. Es ist kurz nach 8, das Radio läuft. Frank ist so schweigsam wie selten. Ich überlege, was ihn wohl beschäftigt. Je näher wir dem Kern von Kingston kommen, desto mehr nimmt der Verkehr, nun auf der Bath Road, zu. Irgendwann, kurz vor der Frontenac Mall, einem der großen Einkaufszentren, verlassen wir die Straße und fahren auf einen größeren Parkplatz. Vor einer Bankfiliale der TD Canada Trust kommen wir zum Stehen.
»Bin gleich wieder da«, sagt Frank.
»Okay«, antworte ich. Frank steigt aus, sieht sich kurz um und verschwindet im Eingang der Bank. Ich kurbele das Fenster herunter, lasse meinen Arm herausbaumeln. Neben der Filiale befindet sich ein Supermarkt. Und wieder daneben eine Reinigung, eine Videothek, eine Versicherung und ein Laden, den ich von hier aus nicht einordnen kann. Ein drolliges Lied läuft im Radio. Ich drehe die Musik lauter. Eine Frauenstimme. Es geht ums Flaschendrehen. Ich wippe im Takt der Musik, beobachte den Parkplatz. Aus dem Eingang zum Supermarkt kommt eine junge Frau samt Einkaufswagen. Sie sieht ganz gut aus, ein bisschen verbraucht vielleicht. Ihr folgt ein kleiner Junge. Er trägt etwas vor sich her. Er quäkt. Ich runzle die Stirn. Er umklammert eine große Chipstüte von Lays und gibt seltsame Laute von sich. Die beiden verschwinden irgendwann aus meinem Blickfeld und das lustige Lied ist vorbei. Spin the Bottle von Juliana Hatfield, wie ich erfahre. Da kommt auch Frank wieder zurück. Er nähert sich dem Wagen, öffnet die Tür und steigt ein.
»Okay«,
murmelt er und startet den Wagen. Wir fädeln uns wieder in den Verkehr auf der Bath Road ein. Ich würde Frank gern über die Hintergründe seines Kaufs bei eBay fragen, aber ich traue mich nicht. Frank zündet sich eine Zigarette an. Nach einer Weile fahren wir nach Norden, Richtung Cataraqui. Ein Stadtteil, den ich nicht kenne. Siedlungen, Wohnhäuser, ähnlich wie Lakeside. Nur noch betuchter. Die Vorgärten noch gepflegter als in der Camberley Road.
»Guck mal bitte auf den Zettel«,
sagt Frank. Ich lange in meine Hosentasche. Ich krame das Stück Papier mit der Wegbeschreibung hervor, das mir Frank vor der Fahrt heimlich zugesteckt hat. Ich falte es auseinander. »Dennis Gonda, Douglas Avenue 92«, sage ich.
»92«,
murmelt Frank. Wir fahren noch eine Weile, dann werden wir fündig. Frank lässt den Wagen im Schritttempo die Straße entlang rollen. Die 92 ist ein hübsches Haus, wie alle Gebäude hier. Sogar gemauert. Ungewöhnlich. Der Vorgarten mit Springbrunnen. Akkurat. Akkurat, der Rasen, die Hecken, alles. Ein mit großen granitfarbenen Platten gepflasterter Weg führt vom Gehsteig bis zu der Eingangstüre mit Portal.
»Bleibst du beim Wagen?«,
fragt Frank.
»Glaubst du, dass er geklaut wird? Hier?«,
entgegne ich. Frank schaut mich an, groß.
»Stefan, please«, Ja, okay, sage ich. Frank seufzt und betrachtet sich im Rückspiegel. Mit einer Hand bringt er sein Haar in Form, versucht es zumindest. Dann steigt er aus, schlägt die Tür zu, läuft Richtung Haus. Ich schaue ihm nach. Ich kann nicht behaupten, dass ich aus meinem Bruder zu irgendeinem Zeitpunkt meines Lebens auch nur annähernd schlau geworden bin. Allein sein Umzug nach Kanada, für mich ein einziges Rätsel. Mutig, bewundernswert, ja. Und natürlich gab und gibt es Schnittstellen, Berührungspunkte zwischen uns. Unsere Handwerkerei, Musik, gewisse Bands, das Trinken und Frauen, bestimmte Typen zumindest. Doch in all den Jahren wurden mir mehr und mehr die großen Unterschiede zwischen uns bewusst. Kathy hielt ich schon immer für blass, schal in jeder Beziehung, grauenhaft unterwürfig, ekelhaft, zuvorkommend. Zu Anfang meiner Bekanntschaft mit ihr bei meinem ersten Besuch bei Frank, noch ohne Simone, saßen wir irgendwann morgens beim Frühstück. Frank und ich hatten, wie so oft, eine ziemlich feuchte Nacht hinter uns. Und Kathy scharwenzelte um uns herum. Ich kann nicht beschreiben, wie. Einfach ekelhaft. Ich war kurz davor, ihr meine Tasse heißen Kaffee ins Gesicht zu schütten. Einfach so. Ihr den Kaffee überzugießen und ihr die Tasse im Gesicht zu zertrümmern. Ich weiß nicht, warum. Ihre Reaktion darauf würde mich bis heute interessieren. Irgendwann kommt Frank mit einer großen braunen Papiereinkaufstüte unter dem Arm aus dem Haus zurück. Die Eingangstür schlägt hinter ihm zu. Er verlässt den Pfad und läuft quer über den Rasen Richtung Auto. Ich beobachte ihn. Ich kann nicht sagen, ob er sich freut oder so etwas. Sein Blick ist nicht zu deuten. Dann hat er das Auto erreicht und steigt ein. »Nimmst du mal?«, fragt er und reicht mir die Tüte. Ein Karton verbirgt sich darin. Ich nehme sie auf den Schoß. Ich staune. 4 Pfund, mindestens. Mein Bruder steigt ein, schnallt sich an und startet den Wagen. »Darf ich mal reinschauen?«, frage ich. »Nur zu«, meint Frank. Ich nehme den Kasten aus der Papiertüte. Es ist etwas umständlich. Es ist das Lego-Set Cloud City, die Wolkenstadt des Führers Lando Calrissian. Der Kasten ist himmelblau. Ich drehe ihn herum, betrachte die Rückseite. Ein hübsches Set. Da ich als Jugendlicher die Star-Wars-Filme zigmal gesehen habe, kann ich mitreden. Auf einer Fläche von etwa einem halben Quadratmeter wird viel geboten. Zur Linken die Wetterspitze, eine Antenne befestigt an einem metallenen Steg mit Signalleuchten, auf dem Luke Skywalker im 2. Film im Duell mit Vater Vader die rechte Hand einbüßt. Alles zum Nachspielen. Daneben eine Art Schleuse und angrenzend ein Gemach, Elfenbeinfarben. Eine Art Ruheraum für die Gäste, unsere Rebellen, mit Konferenztisch. Nebenan die Anlage zum Einfrieren von Han Solo in Carbonit. Und hinter dem ganzen Komplex liegt schließlich eine große Landeplattform, für welches Raumschiff auch immer. Das Set enthält zudem 7 Figuren. Prinzessin Leia, Solo, Calrissian selbst, einen Stormtrooper, Darth Vader, Luke Skywalker und den galaktischen Kopfgeldjäger Boba Fett. Frank dreht das Radio lauter. Der Wetterbericht. »Schön«, sage ich. »Teurer Spaß.« Frank schweigt. Ich schaue auf, lausche. Laut Moderator ist ein Unwetter im Anmarsch, Richtung Ontario, Richtung Kingston. Simone ist wie jedes Jahr im Hause Smallbeck wieder einmal die Lichtgestalt, zumindest was ihre Kochkünste anbelangt. In einer von Cathys blitzsauberen Kittelschürzen steht sie vor der Spüle und schält und schneidet Kartoffeln. Simone bereitet die Pommes frites selbst zu. Mit ihrem eigens dafür mitgebrachten Schälmesser, Birnenholzgriff aus der Schweiz, halbiert und viertelt sie die geschälten Erdfrüchte. Eine nach der anderen fallen sie sauber zerlegt in die große blaue Schüssel aus Plastik. Danach kommen sie in die Fritteuse, Cathys Job, und werden dann nur noch gesalzen und mit Paprikapulver bestreut. Auf dem Herd daneben brutzeln bereits die Rumpsteaks. Auch der Salat ist geputzt, bereit für das Dressing. Kathy schwirrt herum, deckt den Tisch und sieht Simone ab und an über die Schulter. Ich sitze an dem kleinen Tisch neben dem Regal mit der Mikrowelle. Ich schneide Zwiebeln, Tränen fließen. Als wir dann irgendwann alles fertig haben, wird Andrew, der mit Fee vor dem Fernseher sitzt, nach unten in den Keller geschickt, um seinen Vater zu rufen. Wir sitzen alle um den Tisch. Kathy serviert uns das Essen auf eine Art und Weise, als bestünden die Teller aus wertvollstem Porzellan. Ich umklammere mein Getränk. Ich muss mich zurückhalten. Die Kinder beginnen zu quengeln. Fay möchte lediglich Pommes. Andrew verzieht das Gesicht wegen der Zwiebeln. Bevor wenigstens wir, die Erwachsenen, essen dürfen, heben wir die Dosen. Zu den Steaks trinken wir Bier, Labatt's Blue. Alles schmeckt hervorragend. Nach dem Essen werden die Kinder in ihre Zimmer, in ihre Betten geschickt. Sie dürfen noch eine halbe Stunde lang eine CD hören, dann wird geschlafen. Kurze Zeit später sitzen Frank und ich auf der kleinen Treppe des Seiteneingangs neben der asphaltierten Einfahrt vor der zugemüllten Garage, vor deren Tor der Toyota parkt. Das Licht darüber neben dem Basketballkorb brennt. Aus der Küche hört man die Stimmen unserer Frauen. Frank raucht. Jeder von uns hält eine Dose Bier in der Hand. Wir sehen in den Abend, auf zu den dunklen Wolken, die sich im Westen auftürmen. »Was macht mein Lieblingsneffe eigentlich?«, fragt Frank plötzlich. »Ach, dem geht's gut«, sage ich. »Er spielt Handball seit einem halben Jahr im Verein, so richtig mit Turnieren, Meisterschaft und so.« »Und schulisch?« »Gut«, sage ich. »Er kommt wieder mit, seit er die Schule gewechselt hat.« »Und was will er mal machen?« »Eventmanager«, sage ich. »Er möchte Eventmanaging machen, wie sein Daddy.« Frank trinkt an seinem Bier. Dann meint er, »Die Tochter von Cathys Schwester arbeitet in der kleinen Mall am Stadtrand. So ein Modeladen für Übergrößen. Die ist hier der einzige Teenager, der einen kleinen Job hat. Der einzige, ehrlich. Alle Teenies hier zwischen 14 und 17, 18 haben nichts, gar nichts.« Frank schnippt seinen Zigarettenstummel auf die Einfahrt. »Ja, ich meine okay wegen Kevin«, sage ich. »Kevin und Eventmanaging. Stell dir mal Kevin als Eventmanager vor, der es mit, keine Ahnung, Konzertagenturen, Brauereien und sowas zu tun hat.« »Sei froh, dass er überhaupt irgendwas macht«, meint Frank. Ein Auto biegt in die Straße ein und fährt vorbei. Ich stutze. Ich trinke an meinem Bier. Dann frage ich, »Frank, sag mal, weiß Kathy nicht, dass du...« »Nein, weiß sie nicht«, meint Frank. »Noch nicht. Ich sage ihr, dass ich im Moment nur halbtags arbeite.« »Und sonst? Gibt es sonst noch was, was sie wissen müsste?« Frank steht auf. »Willst du noch ein Bier?« fragt er, lässt einen Furz, schwenkt den Rahmen mit dem Fliegennetz beiseite, öffnet die Tür und geht ins Haus. Ich bin allein. Ich betrachte den kleinen Baum auf dem Nachbargrundstück am Ende der Einfahrt. Kein Wind bewegt die Krone. Noch im Viertel ist es still. Vollkommene Stille, wie so oft hier am Abend. Tagsüber hört man im Sommer das Röhren der Klimaanlagen und hinter den Häusern steigt Rauch auf, weißer Rauch, Barbecue. Im Winter werden die Leute Schnee schippen, Berge von Schnee. Hinter mir geht wieder die Tür auf. Frank kommt mit zwei Dosen Bier zurück. Er hält mir eine hin. »Thanks«, sage ich. »Cheers«, meint er und öffnet den Verschluss. Ich tue es ihm nach. Es knackt, es zischt, wir trinken. Es tut weh, das Bier ist eiskalt. Simone schläft noch, als ich versuche, unser Bett geräuschlos zu verlassen. Es ist noch dunkel draußen, Geprassel, Regen. Nebenan in der Küche höre ich bereits Frank. Ich öffne die Tür, schleiche hinaus, schließe die Tür. Ich durchquere die Diele noch halb im Schlaf, trete in die dunkle Küche. Frank steht da, eine Tasse Kaffee in der Hand und mustert mich, hellwach wie mir scheint. Ich sehe an mir herunter. Ich trage nur Boxershorts. »Du musst nicht mit«, flüstert er. »Moin«, murmle ich. »Doch, ich will ja.« »Aber kein Wort, zu niemandem.« »Ja«, sage ich. »Nicht so laut«, flüstert Frank. »Kaffee?« »Ja«, antworte ich leise und komme mir albern vor. Frank geht zum Hängeschrank und holt eine Tasse heraus. So leise, so behutsam wie möglich. Plötzlich, ich erschrecke. Frank auch. Eine kleine weiße Gestalt. Sie steht im Türrahmen zum Esszimmer. Fee im Schlafanzug. »Oh Mann«, flüstert Frank. »Jetzt bin ich wach«, murmle ich.
Good morning, Sweetie,
flüstert Frank. Er schüttet etwas Instant-Pulver in meine Tasse, geht zur Spüle und gießt Wasser auf das Pulver.
Kaffee,
murmelt Fee.
You don't get any coffee, sweetheart,
flüstert Frank. Ich schmunzle. Fee zieht eine Schnute. Frank geht zur Mikrowelle, stellt die Tasse hinein und schaltet das Gerät ein. Fee hat bemerkt, dass irgendetwas vor sich geht. Sie verschränkt die Arme vor der Brust. Frank trinkt an seinem Kaffee. Die Mikrowelle rauscht. Ich gehe darauf zu. Die Tasse im Innern dreht sich um sich selbst.
Wanna come with you?
Murmelt Fee.
No,
meint Frank nur. Fee schluckt. Sie beginnt zu schluchzen. Ich kann nicht sagen, ob es gespielt ist.
Best actress in a supporting role, flüstert Frank.
Fee weint, ganz sicher. Ich versuche, Tränen auszumachen, aber es ist zu dunkel.
Forget it,
sagt Frank, greift seine Tasse, legt den Kopf nach hinten und leert sie in einem Zug. Fee schnieft. Sie zieht die Nase hoch, das volle Programm. Frank stellt seine Tasse in die Spüle. Er seufzt. Er atmet laut ein und aus. Er zögert.
Ach, egal, sagt er. Von mir aus. Okay, come on, bevor du das ganze Haus aufwächst.
Fee schnieft noch einmal und beruhigt sich augenblicklich. Frank nimmt sie bei der Hand und verlässt mit ihr die Küche Richtung Kinderzimmer. Draußen regnet es noch immer. Der Regen klopft auf das Fensterbrett. Ich reibe mir die Augen. Die Mikrowelle klingelt. Der Kaffee ist fertig. Ich öffne die kleine Tür und nehme die Tasse heraus. Sie ist heiß. Sogleich führe ich sie zum Mund. Ich puste. Ich schlürfe. Langsam werde ich wacher. Dann kommen die beiden zurück. Fee trägt einen Anorak über dem Schlafanzug und Gummistiefel. Mehr nicht. Wir verlassen das Haus. Leise. Frank trägt die Plastiktüte unter dem Arm, die den Lego-Kasten beherbergt, verpackt in blaues Geschenkpapier, bedruckt mit Raumschiffen und legt sie in den Kofferraum. Ich setze Fee auf den Rücksitz, auf den Kindersitz. Ich schnalle sie an und steige ein. Frank lässt das Auto die Einfahrt herunterrollen und startet den Motor erst auf der Straße. Das Viertel ist leer, die Frühe, das Dunkel, der Regen. Die Scheinwerfer sind eingeschaltet, die Wischer. Sie schieben die Tropfen hin und her. Auf der Dace Road, Richtung Innenstadt angekommen, zündet sich Frank eine Zigarette an. Er kurbelt seine Scheibe ein Spalt breit herunter. Es wird kühl im Wagen. In der Ferne lange graue Schleier. Der Tag dämmert herauf.
Was sagen wir, wenn wir zurückkommen?
Frage ich.
Hm?
Grummelt Frank.
Was sagen wir den Mädels?
Wir waren Toast kaufen.
Toast?
Aha. Mamis Lieblingstoast. Murmelt Frank.
Und du sagst nix, okay? Got that. Nothing.
Frank schaut in den Rückspiegel. Er sieht Fee an. Die schaut nur apathisch, müde aus dem Fenster. Sie murmelt etwas, es ist nicht zu verstehen. Ich schalte das Radio ein. Nach circa 20 Minuten Fahrt biegt Frank nach Süden ab, Richtung Williamsville. Eine gute Gegend, bekannt über die Stadtgrenzen hinaus. Das Viertel nennt das Geburtshaus des wohl prominentesten Sohnes von Kingston sein eigen, das des Rockmusikers Bryan Adams. Wir verlassen die Brock Street, biegen nach links in eine Straße namens Regent Street. Der Regen lässt nach. Nach einer Weile biegen wir plötzlich in eine Parallelstraße, fahren nun hinter den Häusern entlang. Feuertreppen, Hinterhöfe, Mülltonnen. Geparkte Autos säumen die Straße auf beiden Seiten. GMs, Audis, Volvos, BMWs. Frank sucht nach einer Lücke und hält. Er macht den Motor aus.
Ich lass den Schlüssel stecken, murmelt er. Hier ist ein bisschen Kohle.
Frank zückt seinen Geldbeutel und legt 10 kanadische Dollar auf die Mittelkonsole.
Frank, sage ich, müsste reichen,
murmelt er.
Um die Ecke sind ein paar Läden, die haben auf, kannst ja mit Fee, was weiß ich.
Frank, hey, sage ich. Frank schaut mich an, schweigen. Ich muss beinahe lachen und bin dennoch zornig. Ich muss mich zusammenreißen.
»Für wen ist das Ding?«,
frage ich. Frank senkt den Blick. Er presst die Lippen aufeinander. Er schnauft, zögert.
»Da flippst du aus«,
murmelt er. Ich schaue ihn an, er sieht in den Rückspiegel, der Haare wegen, er hebt eine Hand, fährt sich durchs Haar, zwecklos natürlich. Dann steigt er aus. Ich beobachte ihn, jeden seiner Schritte, lasse ihn nicht aus den Augen. Er tritt an den Kofferraum. Ich drehe den Rückspiegel in meine Richtung. Frank ist nicht zu sehen, dann schlägt er den Deckel zu. Er läuft an mir, an meiner Seite vorbei. Er schaut nicht her. Er entfernt sich vom Wagen. In der Hand trägt er die große braune Papiertüte mit dem Geschenk. Er läuft schneller, schneller als sonst. Vielleicht nur wegen des Regens. Er läuft bis zum Ende der Straße. Er biegt nach rechts um die Ecke, verschwindet. Er wird eines der Häuser betreten, die uns gerade den Rücken zukehren, denke ich. Eines davon, denke ich. Im Auto, Stille. Erst jetzt wird mir bewusst, dass Frank das Radio ausgeschaltet hat. Andererseits habe ich im Moment auch nicht die geringste Lust auf Musik. Leichter Regen plätschert auf die Scheibe. Er wird nicht mehr weggewischt. Ich sehe Fee an, ihr Gesicht im Rückspiegel. Ich mache mir Sorgen um sie, ihren Bruder, um uns alle. Das Kind schaut immer noch aus dem Fenster, obwohl es nichts zu sehen gibt. Na, frage ich, everything all right? Keine Antwort. Passt, denke ich. Ich betrachte den Geldschein neben mir. Ich seufze. Ich zögere. Okay, sage ich. Ich steige aus, ich gehe zu Fee, öffne ihre Tür. Sie schaut mich an. Ich schnalle sie los. Ich ziehe die Kapuze des Anoraks über den Kopf, nehme ihre Hand. Wir gehen los, in die gleiche Richtung wie Frank, an den Häusern vorbei, bis zum Ende der Straße. Ich sehe mich um. Um die Ecke erblicke ich den Eingang zu dem Einkaufscenter. Ich sehe nach links, nach rechts. Ich überquere die Straße. Fee ist artig. Sie geht brav an meiner Hand, ein bisschen langsam vielleicht. Es regnet noch immer, aber schon sind wir im Center. Ich laufe ziellos geradeaus. Nur wenige Leute sind unterwegs. Die meisten Geschäfte sind noch geschlossen. Vor einer Bäckerei mache ich Halt. Ich kaufe einen Schokodonut und einen Bagel mit Frischkäse für mich. Mit der Tüte in der Hand laufe ich weiter, laufe geradeaus. Das Kind an der Hand. Irgendwann, am Ende des Centers vor einem Spielzeugladen, stehen zwei Fahrautomaten. Der erste ist ein überdimensioniertes Quietscheentchen. Ich bleibe stehen. Fees Griff lockert sich. Der zweite ist ein Flieger, ein roter Doppeldecker. Mit der linken Hand krame ich in meinen Taschen nach Kleingeld. Als ich das 50-Cent-Stück in der Hand halte, will Fee sich losmachen, aber ich halte sie fest, halte ihre Hand fest. Ich werfe die Münze ein. Das Fahrgerät bewegt sich rumpelnd, unbeholfen. Wanna take a ride? Frage ich. Keine Antwort. Sie will fort. Ich spüre es. Jetzt komm her, knurre ich und hebe sie hoch. Die kleinen rosa Gummistiefel baumeln jetzt frei. Die weiße Schlafanzughose wirft Falten. Der Anorak knistert, reines Plastik. Ihr Kopf ist kurz auf der Höhe von meinem. Ihr strohblondes Haar, gescheitelt, mündet in Zöpfen. Zwei an der Zahl. Keck, schon lustig. Es riecht nach Shampoo, ihr Haar. Nach Erdbeeren. Noch. Ein Shampoo, das nach Erdbeeren riecht, denke ich. Und setze sie in das kleine Flugzeug.